Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Helene Nikita Schreiner im Studio. Einen schönen guten Tag. Vor genau einem Jahr und einem Tag wurde Stefan E. als Tatverdächtiger im Mordfall Walter Lübcke festgenommen. Heute beginnt der Prozess gegen ihn und seinen mutmaßlichen Helfer Markus H. im Oberlandesgericht in Frankfurt am Main. Wir berichten gleich. Bildung und Kindererziehung. Themen, die die Bundespolitik und auch Eltern in der aktuellen Pandemie sehr beschäftigen. Um Betreuungsstätten besonders zu würdigen, gibt es den Deutschen Kita-Preis und der wird heute verliehen. Wir blicken nach Schleswig-Holstein. Außerdem, der brandenburgische Verfassungsschutz hat entschieden, die AfD zu beobachten. Wie reagiert nun die Partei? Wir schauen uns das gleich an. Heute 10 Uhr, Saal 165c im Oberlandesgericht in Frankfurt am Main. Es ist ein Prozess, der eine Tat verhandelt, die dieses Land erschüttert hat. Der erste Politiker seit 1945, der von einem mutmaßlichen Rechtsextremen ermordet wurde. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses durch einen Kopfschuss getötet. Ein rechtsmedizinisches Gutachten ergab, dass der Schuss aus nächster Nähe abgefeuert wurde. 2 Wochen lang ermittelte daraufhin die Polizei und nahm schließlich am 15. Juni 2019 Stefan E. fest. Denn seine DNA-Spur wurde am Tatort gefunden. Heute beginnt der Prozess gegen Stefan E. Und unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau war bei dem Prozessauftakt am Vormittag dabei. Herr Fittgau, wie haben Sie denn den bisherigen Prozesstag und auch die Verlesung der Anklage heute erlebt?
Es war ein sehr spezieller Prozesstag, Frau Schreiner. Es gab ja ein großes öffentliches Interesse. Viele Menschen waren schon im Morgengrauen gekommen, um sich anzustellen in Schlangen vor dem Gerichtszentrum in Frankfurt. Besucherinnen und Besucher hatten eine eigene Schlange, auch Corona-bedingt. Journalisten hatten verschiedene Eingänge, auch verschiedene Eingänge zu verschiedenen Bereichen. Und deswegen musste man auch 1,5 Stunden vorher schon kommen, damit man einen Platz bekommt. Das haben gar nicht alle bekommen, auch Besucherinnen und Besucher nicht. Also es war eine wirklich spezielle Situation. Journalisten aus mehreren europäischen Ländern hatten sich angemeldet. Es waren am Ende dann doch nicht so viele im Gerichtsgebäude wie geplant, aber es konnten auch nur ein Teil wirklich in den Gerichtssaal gehen und andere, unter anderem ich, wir mussten dann in einem Nebenraum mit einer Tonübertragung Vorlieb nehmen. Also schon eine spezielle Situation.
Und es gibt ja jetzt neben dem Hauptangeklagten Stefan E. auch noch einen zweiten Angeklagten, nämlich Markus H. Der soll bei der Planung der Tat geholfen haben. Und beide Angeklagten werden auch der rechtsextremen Szene zugeordnet. Welchen Eindruck konnten Sie sich dann heute von den Angeklagten im Gericht machen?
Das begann schon damit, dass Markus H., der als der Beihilfe zum Mord angeklagt wird, Stefan E. ist der Haupttäter, das haben Sie schon gesagt, oder Hauptverdächtige. Und dieser Markus H. ist nicht von seinem Platz aufgestanden, als die Richter einzogen. Das ist unüblich. Hat damit quasi zum Ausdruck gebracht, er missachtet das Gericht und hat sich sofort dann auch eine Rüge von Thomas Sagebiel, dem erfahrenen Vorsitzenden Richter, eingehandelt. Sowas toleriert er nicht, hat das auch gesagt, das wird er in Zukunft nicht mehr tolerieren, dann wird es auch weitere Sanktionen geben. Also man sieht schon, diese Haltung, den Staat zu missachten, die Justiz zu missachten, kam schon in dieser Geste zum Ausdruck. Also das zeigt ja auch woher politisch jemand wie Markus H. kommt.
Und die Vermutung ist ja, sie kommen aus der rechtsextremen Szene. Was weiß man denn da auch in Bezug auf beide Angeklagte?
Ja, dass sie Rechtsextreme sind, das weiß man. Es gibt eine ganze Reihe von Vorstrafen, haben beide. Der Hauptangeklagte Stefan E. hatte schon als Jugendlicher mehrere Jahre Jugendstrafe, weil er eben auch da schon rassistisch vorgegangen ist, einen Anschlag geplant hat auf ein Haus, in dem Menschen mit Migrationshintergrund lebten. Auch Menschen, die ihm als Fremde erschienen, zusammengeschlagen hat, auch im Gefängnis, wo er war. Also er hat sozusagen schon von seiner Jugend her eine ganz lange Vorgeschichte mit rassistischen Taten, fremdenfeindlichen Taten. Das ist bekannt. Auch bei dem anderen Markus H. ist es bekannt, der ist schon lange in der Kasseler Neonazi-Szene aktiv. Der Verfassungsschutz hier in Hessen hat sogar mal versucht, ihn anzuwerben als V-Mann. Das ist auch bekannt geworden im Zuge der Ermittlungen. Also die beiden sind keine unbeschriebenen Blätter und sind aber dann eine Zeit lang auch vom Schirm verschwunden des Verfassungsschutzes. Das ist ein Problem, weil sie auch in dieser Zeit möglicherweise Taten vorbereitet haben. Das ist auch noch, wird auch noch Thema sein des Prozesses und eines Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag, der auch noch eingerichtet wird in der nächsten Woche.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, also der Angeklagte Markus H. ist nicht mal aufgestanden, als die Richter den Saal betreten haben. Gibt es denn andere Hinweise darauf, inwieweit die Angeklagten jetzt in dieser Verhandlung kooperieren werden und Aussagen machen werden?
Zunächst zeigt sich heute in der Taktik der Anwälte der Angeklagten, dass man erstmal versuchen wird, den Prozess zu verzögern. Es gibt so eine ganze Reihe von Befangenheitsanträgen, Verfahrensaussetzungen. Unter anderem wird da auch mit Corona argumentiert, interessanterweise. Natürlich, die Bedingungen sind schwierig. Es gibt Plexiglas im Gerichtssaal, um das Virus zu stoppen. Und die Abstände sind auch nicht immer einfach einzuhalten. Deswegen hat jetzt einer der Anwälte gesagt, nein, man kann unter diesen Bedingungen noch keine vernünftige Verhandlung durchführen. Man soll das stoppen und soll in einen Messesaal gehen, in die Frankfurter Messe, und da könnte man das auch machen. Also man versucht erst einmal heute mit einer ganzen Reihe von Anträgen, auch Befangenheitsanträgen gegen den Richter und auch auch gegenseitig die Anwälte der beiden Angeklagten werfen sich Dinge vor. Also das zielt erstmal darauf, nicht zu kooperieren, sondern zunächst mal den Prozess zu verzögern.
Sie haben ja auch schon über die öffentliche Wirkung dieses Prozesses gesprochen, und jetzt soll es in Frankfurt auch am heutigen Tag Kundgebungen und Demonstrationen geben. Was ist denn da passiert? Haben Sie davon was mitbekommen?
Ja, heute Morgen, als ich kam, da waren schon Plakate zu sehen an der nordhessischen Initiative Offen für Vielfalt heißt die. Das sind auch im Umfeld des Regierungspräsidiums in Kassel, wo ja Walter Lübcke der Chef war. Da gab es Plakate, demokratische Werte sind unsterblich, auf Lübcke gemünzt. Und heute Nachmittag wird es noch eine weitere Demonstration geben von linken Gruppen in Frankfurt, die fordern eine umfangreiche Aufklärung über den Verfassungsschutz und den NSU und mögliche Verbindung auch zum Mordfall Lübcke.
Das war unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau zum Prozessauftakt im Mordfall Walter Lübcke. Seit der Corona-Pandemie wird oft kritisiert, dass Kinder und Jugendliche nicht genug in den Blick genommen werden. Umso wichtiger ist vielleicht heute die Verleihung des Deutschen Kita-Preises. Prämiert werden Kindertagesstätten, die die Bedürfnisse der Kinder wirklich in den Mittelpunkt stellen. Unter den 10 Finalisten ist in der Kategorie Kita des Jahres die inklusive Kita-Wabe in Lauenburg bei Hamburg. Und Astrid Wulff war in dieser Kita, um herauszufinden, was sie so besonders macht und was sie vielleicht sogar preiswürdig macht.
Ein junger Erzieher sitzt konzentriert am Klavier. Zwei noch viel jüngere Damen tanzen strahlend und mit weit ausgebreiteten Armen durch den Musikraum.
Ballett üben wir hier drin.
Darüber, dass sie nach langen Wochen zu Hause endlich wieder hierher kommen können, sind sie
richtig froh. Ich auch.
Für die insgesamt rund 150 Kinder gibt es Kunst-, Bastel- und Werkräume, einen Raum extra fürs Vorlesen, Kletter- und Experimentierräume, Plansch- und Badebereiche, sogar eine kleine Sauna. Auch im Außenbereich können sich die Kinder je nach Neigung austoben, werken, gärtnern oder rummatschen. Erzieherin Marion Miek gefällt am Konzept besonders,
ja, dass die Kinder nicht verplant werden, sie planen sich selbst. Sie planen ihren Tag. Was finde ich toll? Was will ich machen? In welchen Raum will ich gehen? Will ich rausgehen, auch beim Regen? Das ist der Vorteil. Also da heißt es nicht, jetzt machen alle das.
Keine gemeinsamen Aktivitäten, keine geschlossenen Gruppen. Auch die Hol- und Bringzeiten sind flexibel, auch Essenszeiten. Wenn ein Kind ein Bild zu Ende malen will, gibt es das Mittagessen halt mal auch erst nachmittags, sagt Erzieherin Sabine Bretschneider, die für den künstlerischen Bereich mitverantwortlich ist. Wegen den Corona-Regeln mussten sich Team und Kinder vorübergehend vom offenen Konzept verabschieden. Zurzeit achten alle darauf, dass die Kinder in Gruppen auf einzelne Räume verteilt werden und dort auch bleiben. Anstrengend, gerade weil die Kleineren noch nicht verstehen, warum sie sich auf einmal nicht frei in der Kita bewegen dürfen. Aber es geht nicht anders, sagt Sabine Bretschneider.
Wir haben jetzt so eine kleine Strategie entwickelt, dass wir auch trotzdem, wir in diesem Raum natürlich offen arbeiten und dass wir dann versuchen, für jedes Kind individuell das Passende zu finden. Und wenn es hier mal Fußball gespielt werden möchte, dann erlauben wir das natürlich jetzt in dieser Zeit auch.
Die Nominierung für den Deutschen Kita-Preis. Eine große Motivation fürs Team, sagt Kindergartenleiterin Andrea Milewski. Was Sie, die Erzieherinnen und Erzieher, mit den mindestens 10.000 Euro Preisgeld machen würden, haben Sie noch nicht festgelegt. Denn auch Mitbestimmung gehört zum Kita-Konzept.
Wir haben Ideen als Erwachsene, aber dadurch, dass wir eben halt auch nicht das als unseren Kindergarten betiteln, sondern das ist ein Haus nicht der Kinder, sondern oder ein Haus nicht für die Kinder, sondern aus der Kinder. Und da haben die Kinder natürlich ein riesengroßes Mitspracherecht. Sicherlich werden auch wir unsere Ideen mit reinbringen, was man damit machen könnte. Aber entscheidend tun das am Ende die Kinder.
Egal, ob die Kita heute Abend zu den Erstplatzierten gehört oder nicht, jubeln wird das Team auf jeden Fall, wenn die Räume kommende Woche wieder geöffnet werden und die Kinder je nach Lust und ihren Talenten ihre Zeit hier verbringen können, sagt die Kita-Leiterin. Denn darum geht es dem Team, dass Kinder lernen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, und zwar schon im Kindergarten.
Das ist unser Ziel, dass die Kinder hier rausgehen, dass sie selbstbewusst das Leben starten, dass sie stark sind, auch mal Stopp zu sagen, Nein zu sagen, ich möchte das nicht. Und diese Meinung der Kinder auch gehört wird. Das ist unser wichtigstes Anliegen.
Astrid Wulff war in der inklusiven Kita Wabe, die für den Deutschen Kita-Preis in der Kategorie Kita des Jahres nominiert ist.
Die Brandenburger AfD ist in Teilen eng vernetzt mit rechtsextremistischen Strukturen und die Brandenburger AfD ist geprägt und dominiert vom Gedankengut des Flügels. In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel.
Der völkisch-rechtsextreme Flügel dominiert die Brandenburger AfD. Das sagte der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen gestern bei der Pressekonferenz, bei der auch bekannt gegeben wurde, dass die AfD nun vom Landesverfassungsschutz in Brandenburg beobachtet wird. Nach Thüringen ist der Landesverband der AfD in Brandenburg somit der zweite Landesverband der AfD, der wegen rechtsextremer Bestrebungen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Heute traf sich dann die AfD-Fraktion im Potsdamer Landtag und unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter war bei der anschließenden Pressekonferenz dabei. Herr Richter, wie sehen denn die Reaktionen der AfD auf die Einschätzung des Landesverfassungsschutzes nun aus?
Ja, Frau Schreiner, sie reagierte sehr emotional, empört, angefasst. Also man weist letztlich alles von sich, nennt es eine scheinheilige Begründung eines CDU-geführten Inlandsgeheimdienstes. Von einer Bespitzelung des politischen Gegners ist die Rede, den man ausschalten wolle. Es sei nichts in der AfD extremistisch. Ja, und man geht sogar so weit, von einer Säuberungswelle zu sprechen, setzt den Verfassungsschutz mit der Staatssicherheit gleich. Und auf konkrete Fragen, also wenn man die AfD auf die Zitate anspricht, die auch der Verfassungsschutz gestern nochmal als Belege angebracht hat, wenn man die AfD daraufhin anspricht, wird einfach nicht reagiert, man distanziert sich auch nicht. Also wenn beispielsweise von Corona-Maßnahmen geredet ist, die man dann mit Hitlers Ermächtigungsgesetz gleichsetzt, also das macht zum Beispiel Christoph Berndt, der stellvertretende Fraktionschef und der Vorsitzende des Vereins Zukunft Heimat in Cottbus. Also man reagiert einfach nicht darauf, man distanziert sich sich auch nicht. Also zum Vorschein kommen dann so alte formelhafte eben Zurückweisungen. Und das ist bisweilen meines Erachtens auch schon eine sehr polarisierende Tonalität. Wie sich allerdings die Beobachtung dann letztlich durch den Verfassungsschutz auf den Wähler auswirkt, das wird dann nochmal zu sehen sein.
Daran anschließend haben ja auch Andreas Kalbitz und auch AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland die Entscheidung des Verfassungsschutzes in Brandenburg stark kritisiert. Gibt es denn jetzt Anzeichen dafür, dass die AfD vielleicht juristisch gegen diese Beobachtung vorgehen wird?
Ja, das hat Dennis Holoch, der kommissarische Fraktionschef der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion, auch gerade noch mal gesagt. Ja, man will vor dem Landesverfassungsgericht klagen. Und Vizefraktionschefin Birgit Bessin glaubt auch in einer Videobotschaft an ganz gute Erfolgsaussichten. Ob das aber ungewiss ist, ob der Erfolg so klar ist, da muss man noch mal nach Thüringen schauen. Sie haben es ja schon gesagt, das ist der einzige Landesverband, der neben der Brandenburger AfD jetzt, der auch beobachtet wird. Und dort hat man es eben auch probiert und ist dort im November vor dem Landesverfassungsgericht gescheitert.
Gibt es dann aber in der AfD vielleicht auch Teile der Fraktion, die kritisch mit dieser Entscheidung des Landesverfassungsschutzes in Brandenburg umgehen? Also die vielleicht sogar Kritik an dem Fraktionschef, also an dem früheren Fraktionschef Kalbitz üben?
Also nein, also dies sehe ich nicht. Es gibt im Hintergrund zwar zaghafte Stimmen, die sagen, man könne Kalbitz nicht in die Fraktion zurückholen. Also er ist ja wieder in der Fraktion, er ist ja parteiloses Mitglied. Mhm. Doch das macht man nur, um die Partei aus der Schusslinie zu holen. Es geht höchstens immer wieder um formale Kriterien, niemals um inhaltliche Kriterien. Selbstkritik, wie Sie haben es schon gefragt, die gibt es einfach nicht. Die ist in der AfD in Brandenburg schlicht ein Fremdwort. Und wenn es jetzt heißt, der Verfassungsschutz sei ein politisches Instrument der Eliten, wie Sie sagen, dann sagen sie das auch, um die Reihen geschlossen zu halten. Das ist sozusagen auch ein Zeichen nach innen. Man möchte nach innen Stärke zeigen, denn die Angst ist doch schon groß, dass am Ende die Wähler von der Stange springen, wenn sie wissen, dass der Landesverband beobachtet wird. Also Wähler, die bei der Polizei sind oder auch Mandatsträger in den Kreistagen, in den Verbänden vor Ort. Wenn da Beamte mit dabei sind, da ist doch schon, für die ist es dann doch schon problematisch. Und es zeigen auch Wahlumfragen, denn die AfD ist ja im Bund derzeit auch nur noch einstellig und in Sachsen-Anhalt, man dann zum Nachbarland geschaut, ist die Partei auch abgerutscht und dort sind ja nächstes Jahr Landtagswahlen. Also so ganz einfach ist es nicht. Also aber kritisch mit Kalbitz geht man jetzt gerade nicht um in der Fraktion in Brandenburg.
Sie haben gerade schon die niedrigen Zahlen, Prozentwerte der AfD angesprochen. Inwieweit könnte denn diese Entscheidung des Verfassungsschutzes in Brandenburg jetzt auch Auswirkungen auf die Bundes-AfD haben?
Dazu muss man kurz einen Blick mal zurückwenden. Die AfD wollte ja durch so eine Art Selbstverharmlosung sich aus dem Blickfeld holen. Nicht nur das, mit dem Parteiausschluss von Andreas Kalbitz wollte man der Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen. Ist ja alles nicht passiert, ist alles gescheitert, denn ausgeschlossen wurde ja Kalbitz nicht. Sonst müsste man ja auch viele AfD... Ausgeschlossen wurde Kalbitz nicht aus inhaltlichen Gründen, so ist richtig natürlich, also nur aus formalen Gründen, weil er eben gegen die Statuten der Partei verstoßen hat. Mhm. Und ansonsten müsste man ja viele AfD-Mitglieder, flügelnahe Mitglieder ausschließen. Also die Entscheidung des Brandenburger Verfassungsschutzes ist somit ein ganz klarer Fingerzeig an die Bundespartei, dass es viel tiefgreifende Reinigungsprozesse meines Erachtens dort braucht, um eine Beobachtung auch auszuschließen. Und das ist auch letztlich eine sehr eigenwillige Wolte für Meuthen, kann jetzt der Verfassungsschutz jetzt sogar hilfreich sein in seinem Machtkampf gegen den Flügel in der AfD, also gegen die ostdeutschen Landesverbände gewissermaßen. Am Ende muss man aber sehen, wie sich das im Gesamtgefüge der AfD verhält, denn meines Erachtens eine Spaltung, die ist immer noch nicht völlig ausgeschlossen.
Unser Landeskorrespondent aus Brandenburg, Christoph Richter, war bei einer Pressekonferenz der AfD zur Entscheidung des Verfassungsschutzes, die Partei jetzt zu beobachten. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon war für Sie Helene Nikita Schreiner. Und nach den Nachrichten hören Sie hier unser Bildungsmagazin Campus und Karriere, in dem die Kollegen sich heute die Frage stellen, inwieweit die Corona-Warn-App und das Handyverbot an Schulen miteinander vereinbar sind. Ich verabschiede mich.